Kamera 2 läuft nicht, Kamera 1 läuft, Mikro läuft, also los geht's. Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 51. Decoding Brands, eure Marken-News der Woche entschlüsselt, erklärt und eingeordnet. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Decoding Brands. Wir sind in der KW 51 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und natürlich habe ich nochmal so richtig Gas gegeben, habe ein paar schöne Themen für euch vorbereitet, weil ich möchte es euch ja noch einmal in diesem Jahr live vom Band sozusagen oder zumindest live im Mikro nochmal richtig schön machen hier bei uns im Podcast. Und natürlich habe ich ein paar schöne Themen vorbereitet und sie entschlüsselt, eingeordnet und auch erklärt. Und meine Punchline dieser Woche passt zum Thema Gas geben, weil, und zwar geht es viel um die Neobanken und ich habe das mal runtergepackt unter die Punchline Beben bei den Neobanken. Und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir, aber wir starten auch übrigens mit ganz, ganz vielen verschiedenen Kategorien. Wir starten mit so einer richtig schönen, guten Nachricht, die doch auch zu Weihnachten passt.
Die gute Nachricht der Woche.
Weil man muss natürlich schon sagen, wir diskutieren ganz oft so darüber, hey, da diese ganzen Milliardäre, die sollten noch mal mehr spenden und die sollten doch mal irgendwie was von ihrem Reichtum abgeben. Und wenn die das überhaupt tun würden, dann würden sich viele Probleme dann auch lösen. Und tatsächlich machen das einige Milliardäre ja auch wirklich, wirklich stark. Das ist, muss man auch mal wieder sich vor Augen führen. Und zwar gibt es jedes Jahr noch eine Liste sozusagen, eine Forbes-Liste, die allerdings vom Chronicle of Philanthropy rauskommt und die jedes Mal und jedes Jahr eben untersuchen, wer von den ganzen großen Milliardären und Millionären dort draußen hat denn eigentlich wie viel gespendet. Und da muss man dann sagen, da kommt dann schon das eine oder andere hinzu. Und ich habe jetzt mal ganz bewusst das hier reingenommen. Erstens, weil, wie gesagt, das ist eine gute Nachricht der Woche auf jeden Fall. Passt, wie gesagt, zu Weihnachten, sind so schöne, besinnliche Themen. Und auf der anderen Seite geht es auch um Nike, beziehungsweise um Phil Knight, nämlich den Gründer von Nike. Und der ist in dieser Liste der Top-Milliardärs-Spenden und Millionärs-Spenden ganz, ganz vorne dabei, weil er sage und schreibe 2 Milliarden Euro in diesem Jahr gespendet hat. Und das ist dann doch irgendwie aller Ehren wert und doch mal zu betonen, dahinter kommen auch noch ganz viele andere, Warren Buffett und Jeff Bezos und die Eltern von Jeff Bezos und überhaupt, also viele betätigen sich dort, aber Phil Knight eben als Gründer von Nike, die ja auch viel dieses Jahr an ihrem Comeback gearbeitet haben, ist dann auch wieder in die Schlagzeilen gekommen und ich dachte, das muss ich ja unbedingt mal mit euch teilen. Insofern, wie gesagt, eine schöne, besinnliche, positive Nachricht. Ich bleibe aber nicht ganz so positiv sozusagen, sondern wechsle von der guten Nachricht hin in den Aufreger der Woche.
Der Aufreger der Woche.
Und den Aufreger der Woche, den habe ich euch jetzt, glaube ich, schon dreimal hier erzählt, weil es geht wieder um Warner Bros. Und Netflix. Ich halte es auch richtig schön kurz, weil es geht einfach nur darum, dass Warner Bros. Ja ein Angebot von Netflix bekommen hat und auch dann später noch ein, ich sag mal, ja, so ein bisschen überraschendes Angebot von Paramount, nachdem ja Netflix der Zuschlag schon zugesichert wurde und Paramount dann gesagt hat, nee, wir gehen jetzt in die Vollen, bieten nochmal $3 pro Aktie mehr als Netflix, das heißt also, dass das Angebot liegt deutlich nochmal drüber, wenn man es dann kumuliert auf die Gesamtkosten. Netflix liegt bei knapp 83 Milliarden Dollar und Paramount hat jetzt knapp über 100 geboten für Warner Bros., um das eben zu akquirieren. Und jetzt gab es eben den Hinweis von Warner Bros. An die Aktieninhaber, dass man eben ganz klar gesagt hat, ja, das solltet ihr auf jeden Fall ablehnen. Dahinter lag eine große Liste, warum man das Ganze ablehnen sollte. Das heißt, es bleibt offensichtlich so, dass dieser Zuschlag weiter an Netflix gehen wird, beziehungsweise ist das das ganz klare Bestreben von Warner Bros. Das heißt, wir können uns im neuen Jahr, und das ist ja auch schon ein bisschen Ausblick darauf einstellen, dass diese beiden Branchenriesen in Zukunft nicht nur kooperieren werden, sondern dass Netflix sich Warner Bros. Einverleibt. Und jetzt kommen wir zum Thema der Woche.
Die Marketing-Themen der Woche.
Und das war das, was ich schon gesagt habe, nämlich die Neobanken geben so richtig Gas, beziehungsweise es gab schon durchaus ein kleines Beben in den Neobanken. Und da natürlich allen voran das Thema N26, ja ein gefeiertes Startup, Scale-Up inzwischen, beziehungsweise inzwischen eine erfolgreiche Neobank, beziehungsweise auch ein erfolgreiches Fintech, so eins der Paradebeispiele eben auch aus Deutschland, die ja ganz klar mit dem Thema Banking Without Bullshit da den ganzen Markt auch revolutioniert haben. Und jetzt gab es ja richtig auf die Finger, kann man sagen, seitens der BaFin, die eben gesagt haben, okay, aufgrund eines Sonderberichts 2024 hat man eben so viele Ungereimtheiten, da ging es um verspätete Geldwäsche, Anmeldungen und so weiter, dass es so viele Ungereimtheiten gab, dass jetzt N26 unter Sonderbeobachtung gilt. Da gab es jetzt auch einen neuen Aufsichtsratschef, der übrigens das Ganze sich ganz gut vergüten lässt, aber gehört eben auch dazu. Und vor allen Dingen unheimlich viele Klauseln, die es ja auch schon vorher gab. N26 durfte zum Beispiel weniger Kunden als zuvor als Beispiel aufnehmen, da gab es also ein Limit. Und jetzt kommen unheimlich viele weitere Klauseln hinzu, die das Geschäft von N26 definitiv ziemlich erschweren werden. Das also auf jeden Fall mal auf der einen Seite ein ziemlich interessantes Spektakel sozusagen und etwas, was da offensichtlich in diesem Bankensektor gerade passiert bei den Fintechs. Aber das isoliert und Singular zu betrachten, ist das eine, weil man muss tatsächlich auch schauen, wie geht es den anderen. Und da gab es genau in der Woche, wo es N26 so hart trifft, gab es dann zwei, ja, ich würde sagen, schon Paukenschläge. Und zwar auf der einen Seite Trade Republic, ja eben der neue gefeierte Star aus Deutschland, gerade eins der am stärksten bewertetsten Unternehmen, beziehungsweise auch Startups, beziehungsweise Scale-Ups in diesem Bereich, die jetzt eben bekannt gegeben haben, dass sie noch weiter expandieren werden und vor allen Dingen neue Aktieneigentümer bekommen werden. Und da haben sich unter anderem ganz, ganz starke und renommierte Familien angemeldet, wie zum Beispiel die Familie Arnault oder auch die Familie Agnelli. Und beide werden offensichtlich eben über ihre unterschiedlichen Konglomerate jetzt auch in Trade Republic investieren, was natürlich ein deutliches Zeichen ist, was mit diesem Unternehmen gerade los ist und wie stark die Reputation dieser Neobank eben ist. Es geht anscheinend eine Bewertung durch die Gazetten bei über 12 Milliarden Dollar inzwischen und genau in diesem Bereich pendelt man sich jetzt ein, beziehungsweise investieren jetzt die unterschiedlichen Familien, was wie gesagt ein ziemlich starkes Zeichen für die offensichtlich starke Marke bei Trade Republic ist. Und das auch nicht nur singulär betrachtet, sondern es gab noch ein drittes, ich sag mal, Vorkommnis in diesem Bereich, nämlich Revolut, ja auch einer dieser neuen Fintechs und auch der Neobroker, beziehungsweise Neobanken, die da auch stark eingestiegen sind. Und bei Revolut ist es so, dass die jetzt in die Formel 1 einsteigen und zwar als Namenssponsor mit dem völlig neu formierten und ja auch Premierenteam von Audi. Also es ist ja auch bekannt, dass Audi in die Formel 1 einsteigt und zwar eben nicht alleine, sondern in dem Formel 1 Team Revolut Audi oder Audi Revolut, weiß gar nicht wie rum auf jeden Fall. Ich glaube Audi Revolut. Und in dem Zuge gehört jetzt natürlich Revolut zu den großen Namenssponsoren, von denen es ja gar nicht so viele große gibt in dem Formel-1-Wesen. Also Aramco ist auf jeden Fall zu nennen, Petronas ist natürlich auch zu nennen und auch HP, also Hewlett Packard ist ja bei Ferrari drin. Das sind so die großen Namenssponsoren. Red Bull nehme ich da mal schon fast raus, weil die ja eigentlich ja sozusagen ein Gesamtteam da bilden und da das Sponsoring fast ein bisschen im Hintergrund gerückt ist auf jeden Fall. Aber ja, jetzt wie gesagt, Revolut, die sich da eben direkt einkaufen und eben dabei sind, diese Premiere mit zu begleiten von Audi in der Formel 1. Und das ist natürlich ein deutliches Zeichen, wie viel Geld, wie viel Hoffnung und wie viel Investition auch da drin da steckt und wie man dort eben auch in die Vollen gehen möchte, um sich dort richtig breit zu machen und auch dieses, ja ich sag mal, dieses Geschäft zu dominieren und sich dort deutliche Marktanteile in diesem Banking-Sektor auch zu sichern. Das heißt also, Scalable, Trade Republic, dann N26, die jetzt natürlich mit ziemlichen Herausforderungen zu kämpfen haben und eben auch Revolut lassen da so richtig die Muskeln spielen auf jeden Fall und machen deutlich, die sind gekommen, um zu bleiben und werden es, glaube ich, da. Und da haben wir jetzt ja gerade die Woche auch das spannende Interview mit Sebastian Schäfer auch aufgenommen. Den werden es den alteingesessenen traditionellen Banken ziemlich schwer machen offensichtlich. In dem Sinne, wie gesagt, beben in diesem Banking-Business. Und damit es hier nicht ganz zu harmonisch sein wird, habe ich tatsächlich diese Woche mal wieder kurz vor Weihnachten ein Antifundstück mitgebracht.
Das Antifundstück der Woche.
Und dieses Antifundstück kommt von der BVG. Jetzt muss ich dazu sagen, die BVG habe ich jetzt ja hier schon ganz, ganz oft gefeiert und vor allen Dingen mit Fundstücken dabei gehabt und mit tollen Aktionen dabei gehabt und so weiter. Jetzt muss man aber feststellen, dass ich das erste Mal etwas ein bisschen kritischer sehe. Und das ist eine große Storytelling-mäßig angelegte Kampagne von der BVG, die so ein bisschen als eine Art Reality-Format aufgenommen wurde. Und eben im Zuge dessen, das glaube ich jetzt wahrscheinlich irgendwann hier, ich bin ein Star, holt mich heraus, wieder reinkommt, bei RTL wahrscheinlich im Januar, hat jetzt eben die BVG gesagt, naja, wir nutzen sozusagen dieses Format und machen so einen kleinen Abklatsch davon, der lustig und ironisch natürlich gemeint ist. Und zwar übertragen wir den auf die BVG und zwar mit dem Titel Ich bin ein Fahrgast, ich steige hier gleich aus. Und erstmal auf den ersten Blick vielleicht ganz lustig und auch ganz gut gemacht, weil man sieht da ja so unterschiedliche praktisch Schauspielerinnen und Schauspieler, die praktisch dann auch so Wettbewerbe durchlaufen müssen in Bezug auf Busfahren bzw. U-Bahn fahren, zum Beispiel sich in die volle U-Bahn reindrängeln müssen und so weiter. Und wenn sie das dann schaffen, dann gibt es halt Preise. Also so ein bisschen dieses Format logischerweise von Ich bin ein Star, holt mich heraus, also dem Dschungel-Thema wurde jetzt hier praktisch kopiert und eben auf die BVG übertragen. Und am Ende möchte die BVG natürlich dadurch zeigen, ja, was sind denn möglicherweise Gegebenheiten, wie du es halt in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin hast und so ein bisschen überspielen und überzeichnen und natürlich auch mit dem Augenzwinkern zeigen, naja, es gibt halt diese Probleme in diesem Bereich, also volle U-Bahn und verdreckte Bahnhöfe und schwierige Busse und so weiter, halt all die Themen, die sie auch schon die ganze Zeit gespielt haben. Und das überzeichnen sie wieder und machen da eine gehörige Portion Augenzwinkern und Ironie eben mit rein, mit der Idee natürlich Sympathie einzuheimsen, auch ein Stück weit vielleicht von den Verfehlungen abzulenken. Und natürlich irgendwo aber dann trotzdem so ein bisschen ihr Love-Brand-Image auch aufrechtzuerhalten. Das Problem an der Sache ist nur, zum ersten Mal, wo die BVG so etwas macht, gab es aus meiner Sicht eher sehr viel negatives Feedback und nicht so viel positive Herzen und so weiter, das dann irgendwie so ein bisschen da ausgebrochen ist. Das heißt also, es gab zum ersten Mal vielleicht so ein kleines Eigentor seitens der BVG. Und das konnte man unter anderem auf YouTube sehen. Also wenn man sich dort die Views anschaut, es sind über 1 Million inzwischen schon, teilweise auch über Sponsored Feeds natürlich. Aber es waren halt dann eben über 1 Million Views, aber unheimlich viele Kommentare und der Großteil davon eben ausgesprochen negativ. Was, wie gesagt, ungewöhnlich ist und was die BVG vielleicht in der Form noch nicht so erlebt hat. Da waren so die typischen Anmerkungen drunter, ja, ihr hättet euch dieses Geld für dieses ganze Format eben irgendwo auch sparen können und hättet es auch den Busfahrern geben können oder die Gehälter anziehen können oder immer sauber machen können oder etwas erneuern. Also diese ganzen typischen Forderungen, die ja nebenbei bei der Deutschen Bahn auch aufkamen, kamen jetzt bei der BVG also eben nur in einer ungewöhnlichen Anzahl, in einer ungewöhnlichen Intensität und wie gesagt, aus meiner Sicht durchaus auch überraschend. Jetzt ist aber die große Frage zum Thema Decoding auch, woran liegt das denn? Und meine Interpretation ist die folgende. Erstens, das Format verfängt wahrscheinlich mal so grundsätzlich nicht unbedingt. Erstens, es sind 4 Folgen, die sie aufgenommen haben und irgendwie ist das ganze Thema ja so ein bisschen vorhersehbar, was da jetzt so wirklich passiert. Also ich habe es mir auch angeschaut und es macht gar nicht so viel Spaß, sich das anzuschauen. Es unterhält nicht so richtig. Und wenn du natürlich dann in so einem Format dann irgendwie nach einer halben Minute oder einer Minute dann irgendwie das Gefühl hast, ja, so richtig cool ist das nicht, dann kommst du natürlich ins Denken und sagst, okay, die haben dafür Geld ausgegeben. Die haben 4 solche Episoden aufgemacht. Das dauert ja auch alles und das muss produziert werden. Das ist nicht KI-gestützt. Muss sich also wirklich mal dahinsetzen und dann für etwas, was mich nicht mal so richtig unterhält, was nicht so richtig halt zündet. Und das ist natürlich die Gefahr bei solchen Klamauk-Geschichten, bei diesen Ironie-Themen. Das muss halt die Leute wirklich betreffen. Es muss sie halt irgendwie unterhalten. Es muss sie so belustigen sozusagen und mit dem Humor treffen, dass sie auch wirklich sagen, das war es wert. Und das ist natürlich der große Unterschied zur Boa Bahn mit Anke Engelke und Co. Allein Anke Engelke hat das Ganze natürlich so hochwertig gemacht sozusagen und so lustig gemacht, dass es die Leute betroffen hat sozusagen oder sie auch berührt hat, sie dann auch so ein bisschen herausgenommen hat und tatsächlich so ein bisschen diese Sympathie eröffnet hat, dass man eben sagt, ja, okay, stimmt, die Deutsche Bahn ist echt ziemlich schwierig, aber irgendwie hat Anke Engelke das jetzt da macht und mich irgendwie unterhält und ich muss auch sagen, da fange ich auch an zu lachen, das ist auch super gut produziert, dann ist es vielleicht auch mal in Ordnung, darüber auch zu lachen. Das ist so ein Tanz auf der Rasierklinge in dem Moment. Schaffst du es wirklich, etwas extrem Lustiges zu machen, was die Leute dann so berührt, dass sie sagen, das war es wert. Und das war es auf den ersten Blick anscheinend hier schon mal nicht wert. Das heißt, es hat einfach den Humor sozusagen nicht getroffen. Das ist natürlich dann diese große Gefahr, weswegen man dann auch sehen kann, naja, vielleicht sollte man diese Ironiegeschichte hier eben nicht bis zum Exzess immer wieder so durchführen. Der zweite Punkt ist der Klassiker oder die Klassikerkritik, die ich natürlich auch mit einbringen muss. Und zwar, dass man natürlich sagt, hey, wenn ihr das macht, dann macht doch lieber, verändert doch mal etwas. Und da ist dann schon dieses Thema, das ist nochmal unterschiedlich von dem ersten Punkt, wo, wie gesagt, der Humor nicht getroffen wurde, dass man jetzt natürlich dann schon auch so ein bisschen allergisch gegenüber dieser Reaktion wird, okay, wenn ich irgendwas nicht lösen kann, dann fange ich an, mich darüber lustig zu machen und nehme irgendwie so Selbstironie mit ins Spiel. Selbstironie ist natürlich ein super stilistisches Mittel, aber ist genauso, wie ich beim ersten Punkt schon gesagt habe, eben eine gefährliche Pointe sozusagen, die dahinter auch stecken kann. In dem Fall greift natürlich sofort das, dass du eben wirklich sagst, naja, spart euch das Geld eben und macht lieber was, statt irgendwie einfach von euren Verfehlungen abzulenken. Ist schon nochmal ein kleiner Unterschied zum ersten Punkt. Und der dritte Punkt ist tatsächlich dann auch so, dass ich glaube, die Menschen haben sich zum ersten Mal als Marketingprodukt hier verstanden. Bei der BVG war es vorher so, dass man natürlich über diese Sympathie, über diese Authentizität, über dieses Augenzwinkern, auch über dieses, naja, komm, ihr liebt uns doch schon auch ein bisschen aufgrund dessen, wie wir sind halt. Wir sind halt so, wie wir sind. Wir haben nichts, sind nicht perfekt etc. Und diese Art der Imperfektion und auch diese sozusagen authentischen Imperfektion, hat die Leute so ein Stück weit eben erreicht und gesagt, ja, stimmt schon, das ist halt bei denen so, aber wir fahren halt trotzdem gerne und irgendwie ist das doch tatsächlich irgendwie liebenswert. Und ich glaube, jetzt hier fühlt man sich eher wie so ein Marketingprodukt, wie eine Zielgruppe, die vom Marketing eben getroffen werden muss. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, wenn wir eben merken, hey, da macht jemand nicht nur Marketing sozusagen, um uns wirklich anzusprechen, sondern die wollen etwas von uns, die wollen uns was verkaufen sozusagen. Dann fühlt man sich auf einmal verschaukelt, dann denkt man so, hey, ich bin doch ein echter Fahrgast, ich zahle doch auch dafür Geld und so weiter und ich möchte auch von eurem Marketing nicht verschaukelt werden. Das heißt, auf der einen Seite war es so ein bisschen wirklich diese Sympathiebekundung, auch dieses ansprechende Leute ganz persönlich und auf der anderen Seite wird jetzt eben Marketingprodukt hochwertig produziert, aufwendig produziert und so weiter und du fühlst dich eben auf einmal, wie gesagt, wie ein echter Kunde und das hat man vorher nicht gefühlt, da war man eher so ein bisschen der Freund, der angesprochen wurde und der vielleicht dann auch mal ein Auge zudrücken soll und jetzt hier eben eher so auf einmal wird einem deutlich, man ist nicht der Freund der BVG, sondern man soll hier der Kunde sozusagen sein und ich glaube, dass diese Art von Marketing, dieses ja dann nicht mehr ganz authentische, dieses, dass man das nicht mehr so ganz den Kollegen dort abnimmt, dass das glaube ich ein Schritt zu weit war für die BVG, weswegen jetzt es hier eben diesen großen Backlash gab. In dem Sinne entlasse ich euch auch schon fast ins Wochenende und auch vor allen Dingen in die Weihnachtsferien, aber ich habe noch ein paar Ankündigungen zu machen. Der erste Punkt für alle, die jetzt bis hierhin zugehört haben. Erstens, ich lasse euch natürlich während Weihnachten, Silvester, Neujahr nicht alleine. Wir haben genug Sachen vorproduziert, unter anderem auch wieder die Super-Silvester-Folge auch mit Carsten Baumgart, der natürlich wieder so ein bisschen was aus der Wissenschaft bereithält. Ich habe schon Sachen fürs neue Jahr vorbereitet, wo ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen über so ein paar Trends in einigen spannenden Branchen, wie zum Beispiel der Modebranche, gesprochen habe. Und jetzt kommt noch ein richtiges Schmankerl von meinen Kollegen aus den Niederlanden. Und zwar hat meine Kollegin Mira einfach mal ein paar ihrer frischen Gedanken und sehr wissenschaftlichen, fundierten und vor allen Dingen auch spannenden Gedanken aufgenommen, wohlgemerkt auf Englisch, wo es darum geht, ja, wie wichtig und spannend kann denn eine gute Konversation wirklich sein? Und warum ich das jetzt unter anderem auch zum Ende dieser Folge auch für Weihnachten vorbereitet habe, ihr werdet wahrscheinlich ganz, ganz viele schöne Konversationen auf jeden Fall haben, auch während Weihnachten bei den reich gedeckten Tischen hoffentlich. Und da könnt ihr euch dann diese Punkte von Mira mal gut reinhören und anhören, weil sie wird jetzt öfter hier zu Gast sein bei uns und immer zum Ende hin nochmal so ein richtig schönes Denkschmankerl sozusagen liefern. In dem Sinne vom Denkschmankerl zum richtigen Schmankerl. Ich wünsche euch eine wunderbare Weihnachtszeit und jetzt hier schon auf dem Wege mal einen super Start ins neue Jahr. Und ich freue mich, wenn wir im nächsten Jahr uns wieder sehen und hören. In dem Sinne ganz, ganz vielen Dank für eure Treue und für eure Aufmerksamkeit. Hat richtig Spaß gemacht. Bis nächstes Jahr dann wieder in live. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Hi, this is Mira speaking from Transactive. Today I want to share a new piece of research that reframes how we think about good conversations actually. So we often assume that the best conversations happen when we're on the same page, when we agree, when we share the same worldview, and when things feel familiar. But new neuroscience research shows actually the exact opposite. So using an innovative method, researchers were able to measure brain activity in two people simultaneously while they were having a real-time conversation. And this allowed them to see how two minds actually interact during dialogue. Not just what people say, but what happens beneath the surface. And actually, the results were surprising. So the most engaging conversations were the ones where brain activity started to diverge, where the neural patterns between the two people became less similar actually over time. And this means that the conversations people found most stimulating weren't actually based on agreement or on sameness, but they were driven by exploration, by new ideas, and also different perspectives. So actually, in other words, curiosity and not conviction is what creates connection, especially at a time when differences often feel polarizing or uncomfortable. This research is also a reminder. There's real value in seeking out perspectives unlike our own. Successful conversations don't depend on proving a point, but they actually thrive when both sides bring openness, questions, and also a willingness to discover something new.